bin Henk Bruggemann von den Niederlanden. Ich wohne in Den Haag, bin verheiratet mit Anneke. Dieses Jahr für 43 Jahre. Und für 20 Jahre spreche ich nur noch über die Offenbarung von das Vaterherz Gottes. Letztes Mal haben wir gesprochen über Gehorsam und Ungehorsam. Und ich wollte noch mal etwas darüber sagen. Eine Sache habe ich gesagt. Ich habe etwas gesagt, und das war, dass der Vater, wenn er die Erbe an seinen jüngsten Sohn gegeben hat, seine Hand auf die rechte Hand auf seinen Kopf gelegt hat und ihm gesegnet hat. Und er wusste, dass er sündigen werde. Jetzt ist es klar, dass der Vater natürlich, er mag es nicht, die Sünde, er mag es nicht. Er will uns davon befreien. Aber er wusste, dass er wollte die Liebe nicht abzwingen. Er wollte die Liebe von seinem Sohn nicht als ein Gebot auf ihm hinlegen. Es ist so wichtig, dass wir wissen, dass der Vater auch sich über die Gehorsamkeit freut, aber er verlangt, dass das von Herzen hinaus nach vorne kommt. Und lass mich ein Beispiel geben, wieder mit Tim, unserem jüngsten Sohn. Wenn er so 3-4 Jahre war. Ich war Geschäftsführer von einer christlichen Buchhandlung, und sag mal, dass wenn ich dann zu Hause kam, dass mein jüngster Sohn auf mich zugekommen ist. Und dann steht er da in Tür und dann sagt er zu mir: Papa, Mama hat gesagt, ich soll dir sagen, dass ich dich liebe. Das wird einem nicht warm ums Herz. Nein, wenn er natürlich auf mich zurennt, dich am Bein fasst und dann sagt: Papa, Daddy, ich liebe dich. Und Gott interessiert sich nicht so sehr dafür, was wir tun oder dass wir das Gute tun, sondern er interessiert sich in wer du bist. Nicht das Tun, aber das Sein. Deshalb will er uns zuerst aus der Position von Waisenkindes, das ist die Position, wenn wir entfernt sind von ihm, wenn wir nicht wissen, was es ist, einen Vater zu haben, unseren Vater nicht kennen. Das ist die Waisenposition. Und der jüngste Sohn befand sich in dieser Position. Jetzt wollte er nicht durch Gebot und Gesetz im Zuhause behalten, nicht die Liebe von ihm fragen. Nein, er sagt, wenn du erfahrt, dass du es nicht kann, und das ist die Sünde, Träger von Tod, das ist, wenn man in die Sackgasse kommt, die Mauer entgegenkommt und sagt, ich kann es nicht. Und dann sagt der Vater, jetzt hast du das erfahren, und mit dieser Erfahrung kannst du jetzt bei mir kommen und kann ich dich meine Liebe zeigen. Und dann wird das eine Liebe vom Herzen sein. Dann ist es möglich für unser Vater, dass er uns füllen kann mit seiner Liebe. Das ist wichtig. So gehorsam, ja, aber vom Herzen. Diesmal wollte ich mal darüber sprechen, über das Vaterunser. Eine sehr bekannte Bibelstelle natürlich. Und es war in den Niederlanden, in einer Stadt im Norden, da war eine Vaterherzkonferenz. Und viele Menschen von einer Baptistengemeinde waren auch Teilnehmer in dieser Vaterherzkonferenz. Und nachher haben sie gesagt zu ihrem Pastor, wir wollen auch in unserer Gemeinde, wollen wir mehr hiervon wissen. Wir wollen mal mehr das Vaterherzunterricht oder dass darüber erzählt wird, auch in unserer Gemeinde. Und der Pastor hat gesagt, ja, wie machen wir das? Und die haben gesagt, ja, wir kennen jemanden in den Niederlanden und vielleicht will er mal kommen. So, der Pastor hat mich angerufen und mal gefragt, Henk, kannst du zum Norden kommen und 3-4 Mal im Jahr in den Gottesdienst über das Vaterherz Gottes sprechen? Ich sage, das will ich gerne machen. Nach einiger Zeit haben die Menschen von dieser Gemeinde, die haben ein Thema in einem Monat gehabt und das war über das Vaterherz Gottes. Und er hat mich ein Mail geschrieben und gesagt, Henk, willst du am kommenden Sonntag über das Vaterunser sprechen? Jetzt muss ich etwas bekennen. Für mich, ich hatte nicht viel mit das Vaterunser, weil es ist für mich wie ein Formulargebet. Warum sollten wir genau diese Sache beten, diese Wörter, genau die und immer wieder? Ist der Vater, der hört dieses Gebet schon jetzt für 2000 Jahre von Millionen Mal. Und warum hat Jesus genau diese Wörter benutzt? Und ich fand es sehr schwierig, darüber zu sprechen. So, ich habe mal ein Mail geschrieben und darin gesagt, ja, das werde ich gerne machen. Und ich dachte, jetzt bist du dran, Gott, weil was kann ich machen? Ich kann das Vaterunser mal vorlesen. Wenn ich es leise lese, ist es vielleicht 1 oder 2 Minuten. Vielleicht kann ich es 2-mal lesen, aber was dann? Und ich dachte, ich sollte mich vorbereiten, aber wie mache ich das? Und lasst uns mal anfangen, mit das in Matthäus 6, 9 bis 13 zu lesen. Darum sollt ihr also beten, unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erde, wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir unsere Schuldigen vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Selbst habe ich es nochmal gelesen und plötzlich war es für mich die erste Wörter. Unser Vater. Und ich bemerkte, dass es mir warm wird hier am Herzen. Unser Vater. Jesus sagt unser. Er sagt, mein Vater ist dein Vater. Aber wenn wir das zusammen beten, dann sagen wir mit die anderen Gläubigen, unser Vater. Und ich dachte, ja, das stimmt. Unser Vater. Und von 2 Wörtern wird das ein Erlebnis. Und ich dachte, ja, unser Vater, mein Papa. Und dann ist noch etwas mich aufgefallen. Er sagt, unser Vater, unseres Brot gibt uns täglich, unsere Schulden, unser. Er spricht immer über unser. Mehrere Personen. Und niemals über eine Person. In dieser Zeit kann man darüber nachdenken, ein Gebet zu haben, mein Vater im Himmel, deine Wille geschehe, mein täglich Brot, vergib mir meine Schuld und so weiter. So oft sind wir nur auf ich gerichtet. Aber Jesus sagt, nein, unser. Und dann plötzlich habe ich darüber nachgedacht, er liegt eigentlich, das ist das Bild von der Gemeinde, hier wird das Fundament für das Gemeindesein gelegt. Und dadurch die Möglichkeit, dass die Braut auch sichtbar werden könnte hier auf Erde. Weil der Braut ist aufgebaut von Kinder Gottes, Sohne Gottes. Zusammen können wir das Bild Gottes Träger sein davon. Und jetzt habe ich dieses auch, diese das Vaterunser auch in eine andere Übersetzung gelesen. Und das ist die Message. Und da steht, da steht, unser Vater im Himmel, zeige, wer du bist. Ich werde da später noch drauf zurückkommen, aber lasst uns zuerst nach das Brot gehen. Unser täglich Brot gib uns heute. Ich dachte, warum ist das in das Vaterunser? Die Hälfte von jeder, die hier auf Erde lebt, die isst kein Brot, aber Reis. Wir sollten eigentlich zwei Vaterunser haben. Ein für Brot, ein für Reis. Und dann in der Konferenz frage ich oft, gibt es hier jemand, die einmal auf einen Tag das Vaterunser nicht gebetet hat? Und dann sehen wir so einige Hände und die Rest sind Lügner. Natürlich gibt es Tage, dass wir das nicht gemacht haben. Aber dann sage ich, dann frage ich nur auch, hast du auf diesen Tag auch Brot gegessen? Und eigentlich sagt dann jeder, ja, haben wir. So, wir beten, unser täglich Brot gib uns heute. Die Hälfte isst kein Brot, die andere, die beten nicht und empfangen doch Brot. So, warum sollen wir das mal so beten? Und ich glaube nicht, dass Jesus uns das gesagt hat, um sozusagen um das Brot zu betteln. Nein. Und dann habe ich gedacht, wenn war das erste Mal, dass über Brot gesprochen wird in Bibel? Und ich frage das dann auch an die Leute in die Konferenz. Und viele kommen dann mit Manna, das Manna in die Wüste. Aber da wird vorher auch noch über Brot gesprochen. Dann sagen einigen von das Brot, Abraham hat Sarai ein Brot gemacht für die Gäste. Aber ganz am Anfang, 1. Mose 3, Vers 17, da steht, und zu Adam sprach er, dieweil du hast gehorcht die Stimme deines Weibes, und hast gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Er sagt nicht, verflucht bist du, nein, der Acker. Mit Kummer sollst du dich darauf nähren, dein Leben lang Dornen und Disteln soll er dir tragen und sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Was Gott sagt, ist normalerweise, wie es war, ist, ich bin Papa, du bist meine Kinder, und ich habe dich versorgt. Ich konnte dich versorgen. Du brauchst dich nicht kümmern um das Essen. Ich versorge dich. Aber jetzt hast du dich entfernt. Jetzt ist das Einzige, was noch übrig ist, das ist nicht meine Kraft, aber das ist nur deine eigene Kraft. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Wegen der Acker, der verflucht ist. Und jetzt sagt Jesus, frag mal, unser täglich Brot gib uns heute. Und plötzlich sah ich es. Was Jesus uns hier beten lässt, ist, wir können wieder versorgt werden. Da ist eine Herstellung. Der Fluch ist zerbrochen. Was eine Offenbarung war das für mich. unser täglich Brot, gib uns heute. Nicht, du sollst dafür arbeiten, nein, aber der Papa, der Vater, er wird dich wieder versorgen. Es ist wieder möglich, durch die Herstellung in die Intimität zu kommen, dort, wo wir nicht nur unsere eigene Kraft haben, aber verbunden sind mit der Kraft Gottes. Und er kann dich als Vater versorgen. Er kann sich kümmern. Er versorgt seine Kinder. Hm. So, natürlich haben wir gesehen in das Alte Testament, Gott hat sein Volk Israel gesehen, wenn die durch die Wüste ziehen mussten. Und dann kam das Vaterherz nach oben. Er konnte sie noch nicht wie ein Vater mit Intimität nicht versorgen, weil der Fluch war noch nicht zerbrochen. Jesus war noch nicht da. So, noch immer wie Adam mussten sie noch im Schweiße ihres Angesichts Brot essen. Aber das Brot war nicht da, weil die sind durch die Wüste gegangen. Und ich denke, dass Gott darüber nachgedacht hat und gesagt hat, ja, ich habe gesagt, im Schweiße deines Angesichts und sollst du Brot essen. In die Wüste ist es immer sehr heiß. So, die haben die schwitzte alle. Und wenn die geschwitzt haben, hat Gott gesagt, jetzt kann ich dann Manna, das Brot, versenden. In Johannes 6 spricht Jesus über das Manna, das Gott in der Wüste gab. Aber jetzt zeigt er auch, dass das Manna nur ein Bild für das war, was kommen sollte. Johannes 6, 48. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, auf das wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Und hier sehen wir natürlich auch, dass Jesus über das Abendmahl spricht. In Matthäus 26, sie aßen, nahmen Jesus nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke, gab es seine Jünger mit den Worten, nehmt und esst, es ist mein Leib. Der Fluch ist zerbrochen. Jetzt haben wir Teil an Jesus. Das lebendige Brot. Wir brauchen nicht mehr in eigene Kraft dafür arbeiten. In Schweiße deines Angesichts. Und dann las ich Lukas 22, 41. Und er ließ sich von ihnen einen Steinwurf weit und kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nehme diese Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und es kam, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Jetzt ist es nicht mehr unser Schweiß, aber Jesus hat das übergenommen. Verstehst du? Und zwar so, das war so schwierig, so, dass nicht nur normales Schweiß, aber wie Blutstropfen zur Erde fielen. Und so hat Jesus unsere Stelle eingenommen und ist dadurch hingegangen. und hat die Beziehung für uns mit Papa hergestellt. Wie mit das Manna, die brauchte jeden Tag neues Manna sammeln. So brauchen wir das Brot. Wir brauchen neue Offenbarungen jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Wir sollen nicht Offenbarung bekommen und dann sagen, jetzt haben wir es. Gott hat gesprochen und jetzt gehört es mir. Nein, immer mit geöffneten Händen. Alles, was wir von Gott bekommen, er will, dass wir völlig abhängig bleiben. Nicht, dass wir das zu uns nehmen und dann sagen, jetzt weiß ich, jetzt habe ich, danke, jetzt kann ich. Nein, 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 nein. Immer wieder, jeden Tag abhängig sein. Jeden Tag abhängig sein. Das ist wichtig. Durch die Intimität empfangen wir die Identität. Und dann können wir mit dieser Identität das durch Gott gegebene Ziel in unserem Leben erreichen. Wir sollen die Wiedergeburt nicht als Ziel sehen. Ich denke, da haben wir letzte Mal auch mal darüber gesprochen, dass die Wiedergeburt ist nicht das Ziel, aber das Mittel, um unser Ziel zu erreichen. Unser Ziel ist zu Hause kommen, in die Arme von Papa. Und die Wiedergeburt macht es möglich, weil wir werden wieder vom Geist wiederum geboren. Und deswegen ist es für uns möglich, mit Gott, Gott der Geist ist, uns damit zu verbinden. Jetzt komme ich, was ich von Anfang eigentlich schon genannt habe. Und das ist, es fängt an mit unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Normalerweise, ich habe immer gedacht, das ist so ein Satz, die gehört dazu. Ja, ja, ja. Dein Name werde geheiligt. In Jesu Name oder so etwas. So, nichts wirklich Besonderes. Aber dann habe ich The Message gelesen und er sagt, the message sagt, our Father in heaven, reveal who you are. Unser Vater im Himmel, offenbar mal, wer du bist. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht so sein. Dein Name werde geheiligt, offenbar, wer du bist. Das ist doch etwas ganz anderes. Wie ist das möglich, dass Peterson das so übersetzt? Und dann habe ich gesucht und kam ich bei Hesekiel 36. Und in Hesekiel 36 erzählt Gott, wie es mit das Volk Israel ist. Und die haben eigentlich alles falsch gemacht. Er sagt, ich habe euch unter die Völker zerstreut, aber ihr seid geblieben. Und was jetzt mal geschieht ist, ich habe dich gemeint, Namenträger von mir zu sein. So durch dich sollte ich bekannt werden bei der Völker. Lass mal sehen, wie das gegangen ist. Ezekiel 36, 19. Und des Herrn Wort geschah weiter zu mir, zu Ezekiel. Du Menschenkind, da das Haus Israel in seinem Lande wohnte und es verunreinigte mit seinem Wesen und Tun, dass ihr Wesen von mir war wie die Unreinigkeit eines Weibes in ihrer Krankheit. Vielleicht denkst du, was sagt er hier? Aber wenn eine Frau Blutfluss hat, monatlich oder wie diese Frau, die 12 Jahre an diese Krankheit gelitten hat, dann ist sie unrein und dann ist es nicht möglich, um Intimität mit dieser Frau zu haben. Und dann wird die andere auch unrein sein. Deswegen sagt Gott, du hast es verunreinigt mit deinem Wesen und Tun, dass ihr Wesen vor mir war wie die Unreinigkeit eines Weibes in ihrer Krankheit. Ich konnte keine Intimität mit dir haben. Dann 19. Und ich zerstreute sie unter die Heiden und zerstreute sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wesen und Tun. und sie hielten sich wie die Heiden, zu denen sie kamen, und entheiligten mein heiliger Name. Dass man von ihnen sagte, ist das das Herrenvolk, das aus seinem Land hat müssen ziehen? Aber ich schonte meines heiligen Namens, welche das Haus Israel entheiligte, unter den Heiden, dahin sie kamen. Darum sollst du zum Haus Israel sagen, so spricht der Herr, Herr, ich tue es nicht um euretwille, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens wille, welche ihr entheiligt habt unter den Heiden, zu welchen ihr gekommen seid. Denn ich will meine große Name, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr sei, spricht der Herr, Herr. Wenn ich mich vor ihnen an euch erzeige, dass ich heilig sei. Fünfmal in diese vier Versen sagt er, du hast meinen heiligen Namen entheiligt. Wir wissen, wenn im Bibel etwas überholt wird, zweimal gesagt, dass es wichtig ist. Was, wenn es fünfmal gesagt wird? Ich kenne keine Stelle bis jetzt in der ganzen Bibel, wo so ein Problem, so etwas fünfmal überholt wird. Wie wichtig ist das? Guck mal, Gott hat vom Anfang gesagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist, nach uns Bild und Gleichnis. So, wir sind gemeint, Bildträger zu sein. Unsere Tochter Joyce ist ungefähr die mittelste von 80. Und sie kam auf die Mittelschule und war da in Klasse und der Lehrerin hat mal nennt alle Namen so, und dann muss man mal sagen, ja, das bin ich. Und sie hat gesagt, Joyce Brüggemann. Und Joyce hat gesagt, das bin ich. Und sie hat gesagt, bist du Joyce Brüggemann? Sie hat zwei Brüder, die vor ihr auch auf diese Schule waren. Und die zwei Brüder haben einen bestimmten Eindruck hintergelassen. Und die waren nicht gut. So später kam ich mit dieser Lehrerin in 10 Minuten Gespräch. Und ich habe mich vorgestellt, ich bin Herr Brüggemann. Und sie sagt, bist du Herr Brüggemann? Wegen meiner Sorge hat sie einen bestimmten Eindruck von mir. Sie hat ein bestimmtes Bild. Aber ich habe niemals verkehrt gemacht auf diese Schule. Und so ist es auch mit Gott. Durch das Volk Israel haben die Völker ein bestimmtes Bild von Gott. Sie haben seinen Namen schwarz gemacht und heiligt. Und deswegen war es unmöglich für die Völker Gott kennenzulernen, für wem ihr wirklich war. So Gott nimmt jetzt das Initiativ. Er hat nicht gesagt, Israel, was hast du gemacht? Alles falsch. Das ist das letzte Mal. Jetzt sollst du versuchen, besser zu machen. Nein. Ezekiel 36 von 22. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht der Herr, Herr, ich tue es nicht um euretwille, ihr von Haus Israel, sondern um meine heilige Namenswille, welche ihr entheiligt habt unter den Heiden, zu welchen ihr gekommen seid. Denn ich will meine große Name, der vor den Heiden entheiligt ist, der ihr unter ihnen entheiligt habt, heilig machen. Und dann steht da in der Message, so schön, dann werden die Völker erkennen, wer ich wirklich bin. Dass ich Gott bin. Wenn ich meine Heiligkeit durch dich zeige, so dass sie es mit eigenen Augen sehen können. Er hat gesagt, jetzt kommt es. Du kannst Namenträger, Bildträger von mir sein, aber nicht um euretwillen, aber für meine heiligen Namenswillen werde ich das tun. Ich werde dich die Heiligkeit schenken. Ich werde dich ein neues Herz geben. Ich werde dich einen neuen Geist geben. Ich werde das steinige Herz von dir, aus dir nehmen. Ich werde machen, dass du auf die rechten Wege wandert. Ich werde das machen. Und alles, was Israel verkehrt gemacht hat, dient dazu, dass sie wissen, nicht, dass die das falsch gemacht haben, aber dass die das nicht können. Das ist, was Gott immer kommuniziert. Das ist sein Prinzip. Er lässt uns das mitmachen. Der jüngste Sohn hat es mitgemacht. Er ist durch die Sünde hingegangen, die Ungerechtigkeit. Er ist dadurch hingegangen. Und dann kam er zum Sinne. Er sagt, ja, jetzt sehe ich es. Ich habe es versucht, aber ich kann es nicht. Volk Israels genauso. Gott sagt, siehst du, du kannst es nicht, du kannst es nicht, du kannst es nicht, du kannst es nicht, du kannst es nicht. Fünfmal. Und das Volk Israel kommt mal sagen, du hast recht, wirklich. Ja, wir können das nicht. Wir können nicht in Unabhängigkeit dein Volk sein. Du sollst unser Gott sein. Wir sollten abhängig sein von dir. Und das Ziel ist nicht Israel, das Ziel ist nicht, wenn wir wiederum geboren sind, dass wir sind nicht das Endziel, aber das Mittel, das Gott benutzen will. Wir sind das Mittel für Gott. Das Volk Israel war das Mittel für Gott. Wir sind jetzt auch dazugekommen und wir sind auch das Mittel für Gott. Gott sagt, ich werde es tun in dein Leben, sodass du Bildträger und Namenträger von mir sein kannst, sodass die Welt das mit eigenen Augen sehen kann. Die Welt ist nicht geistlich. Die verstehen nicht. Die können das nicht sehen. Die können nicht Gott, der Geist ist, kennenlernen. Aber, wie Jesus gesagt hat, wenn du mir gesehen hast, hast du Gott gesehen, der Vater gesehen. Ich bin Träger von der Vater, von dem Heiligen Geist. Haben Wohnung gemacht hier in mir. Und das ist für uns Sohne Gottes. Mit Gott als Vater, der in uns wohnt. Dann sehen wir, vergib uns unsere Schuld, steht da im Gebet. Vergib uns unsere Schuld, ist nicht, weil uns dann alles vergeben ist und dass wir frei sind, im Himmel hineinzugehen. Nein, vergib uns unsere Schuld, so dass wir in der Lage sein, seinen heiligen Namen, sein Wesen durch uns zu offenbaren. Hör mal, erlöse uns von dem Übel. Das ist, weil wenn wir davon erlöst sein, ist es möglich für uns, sind wir in die Freiheit, um Träger zu sein von das neue Leben, das Gott uns schenkt. Ezekiel, lasst mich das noch einmal vorlesen. Ich will euch, und das ist prophetisch, das ist für uns, für dich. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen. Ich will solche Leute aus euch machen. nicht unsere Kraft, nicht was wir können. Nein, er will das für uns machen. Die in meine Geboten wandeln. Nicht kannst du gehorsam sein. Nein, er sagt, ich will das. Das ist ein Frucht. Das Gehorsam sein, in die Geboten wandeln, das ist ein Frucht, weil ich lebe in dir. Meine Rechte halten und danach tun. Die Welt wartet darauf, Römer 8, 19, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet nicht auf die Kinder Gottes, aber das Offenbarung von der Kinder Gottes. Hier sind wir Kind Gottes, aber hier empfangen wir die Identität. Und von der Identität, dann können wir das ausleben. Nicht nur ein Kind von Gott zu sein, aber ein Kind vor Gott zu sein. Das ist wichtig. So, jetzt ist das natürlich wunderbar, das zu lesen, sein heiliger Name. Aber plötzlich ist mir noch etwas aufgefallen. Und da steht in der Bibel oft geschrieben, um seines Namens willen. Und wieder, ich habe das immer so gelesen als in Jesu Namen. Das ist so ein Satz dazu und nicht wirklich wichtig, ein Zusatz sozusagen. Aber jetzt mit was wir genau gelesen haben, lese jetzt nochmal Psalm 23, 3. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechte Straße, um seinen Namen zu willen. Hör mal, um seinen Namen zu willen. Ich habe immer gedacht, er führt mich auf die rechte Straße, sodass ich nicht sündig. Ich habe immer mich im Bild gehabt. Aber er sagt, du bist das Mittel. Es geht um mir. Wenn ich dich auf die rechte Straße führe, dann ist es möglich, um Name tragen, um Bildträger zu sein von mir, dass die Leute das wirklich sehen können, für wen ihr wirklich bin. Weil du, ich lasse dich auf die rechte Straße gehen. Psalm 106, 8. Er half ihnen aber um seinen Namenswille, dass er seine Macht bewiese. Um seinen Namenswille. Und Johannes 2, 12. Liebe Kindlein, ich schreibe euch, denn die Sünde sind euch vergeben durch seinen Namen. Immer habe ich gedacht, Vergebung von Sünde ist für mich. Und natürlich ist das auch so. Aber da ist ein Zweck, ein Ziel dahinten. Wenn uns unsere Schuld vergeben ist, dann ist das möglich, dass wir die Heiligkeit tragen können. Die Sünde sind vergeben. Dann sind wir nicht mehr Träger. Eine Sünde hat, die hat das Bild Gottes entheiligt. Weil in Gott ist keine Sünde. Die Sünde kann niemals Träger sein von dem Bild Gottes. Verstehst du? Das ist warum er sagt, die Sünde sind dir vergeben, weil ich habe einen Plan. Du sollst Bildträger von mir sein. Und deine Psalm 25, 11, und es gibt so viele mehr Stellen. Psalm 25, 11, um deines Namens willen, Herr, sei gnädig, meine Missetat, die da groß ist. Sei gnädig, um deine Namens willen. So, jetzt kommen wir zum Ende, zum Schluss. Das Vaterunser ist uns durch Jesus gegeben. Und das ist so wichtig. Es schließt nahtlos an den Wunsch, der im Herzen des Vaters ist. Vater, offenbar mal, wer du wirklich bist. Dein Name werde geheiligt. Jetzt verstehe ich Peterson in der Message, dass er sagt, offenbar mal, wer du bist. Weil damit können wir dich offenbaren und kann der Welt durch uns sehen, wer du wirklich bist. Ein Papa, ein Vater, der wartet darauf, dass seine Kinder zu Hause kommen, dass er sie in seine Arme nehmen kann und sagen kann, herzlich willkommen zu Hause. Ich habe auf dich gewartet. Amen.
Hank, you have some really interesting insights on these things.
Du hast wirklich interessante Einsichten über diese Dinge.
This part about to make your name holy.
Dass dein Name geheiligt wird.
Yeah, by knowing him as he really is.
Dass wir ihn kennen, wie er wirklich ist.
That's really insightful for me.
Das ist sehr einsichtsvoll für mich.
Ja. Das war, ich sage dann auch immer, ich bin der Pastor von der Baptistengemeinde so dankbar, dass er gefragt hat, willst du über das Vaterunser sprechen? Sonst hatte ich das nicht gewissen. Ja.
You know, in the last year, I've been looking at some of the different attributes of God.
In dem letzten Jahr habe ich nach den Attributen Gottes geforscht.
A similar search, but a little bit different.
Eine ähnliche Suche, ein bisschen anders wie deine.
You know, he's not only Savior.
Er ist nicht nur Retter.
He's not only Healer.
Er ist nicht nur der Heiler.
He's not only the Deliverer.
Und nicht nur der Befreier.
He's the righteous one.
Er ist der Gerechte.
He's the judge.
Er ist der Richter.
He's the comforter.
Er ist der Tröster.
And those are words most of our lives.
Das sind Worte, die wir im Leben so sprechen.
But I had the desire to know him as he is in these.
Aber ich hatte das Verlangen, ihn zu kennen in diesen Attributen.
Yeah.
Wie er ist.
And that does make his name holy, that's true.
Und das macht sein Name heilig.
Because it's a revelation of who he is.
Denn das ist eine Offenbarung, wer er wirklich ist.
Good.